Schön, dass ihr alle da seid zu diesem Gottesdienst. Ich freue mich, euch zu sehen, so zahlreich. Ich muss euch bekennen, ich bin süchtig nach Büchern. Und diese Woche habe ich es wieder getan. Ich habe wieder ein Buch gekauft. Am Mittwoch. Keine Krimis, keine Romane, theologische Literatur. Mich interessiert, was sagt der eine Theologe zu diesem Thema, was der andere, was gibt's Neues an Erkenntnissen in der Forschung? Ist das ein teures Hobby? Oh ja, das ist es. Aber da ich von Beruf und Berufung Pastor bin, kann ich einiges davon von der Steuer absetzen. Also theologische Bücher zählen bei mir als Fachliteratur zu den Werbungskosten und einen Teil davon erhalte ich mit der Steuerrückerstattung zurück. Und darauf freue ich mich jedes Jahr. Steuern. Was für ein Thema. Einige Zeit her, da wurde ich mal gebeten, ach Daniel, könntest du mal über Finanzen predigen? Tja, kann ich mal machen. Heute nehme ich mal das Thema Steuern. Und wir finden in der Bibel das Thema Steuern schon im Alten Testament. Der König Salomo erhob Steuern auf die Stämme und dann beschwerten sich ganz viele über die hohe Abgabelast. Vor allem beschwerten sie sich bei seinem Sohn. Steuergerechtigkeit war im Alten Testament auch schon ein Thema mit vielen Generationen. Und im Neuen Testament, da sind die Statthalter und Zöllner mit dem Erheben und Kassieren von Steuergeld beschäftigt. Und das bringt ihnen keinen guten Ruf ein. Wir kennen aus den Geschichten des Neuen Testaments vielleicht die korrupten und gierigen Zöllner. Und das Steuerthema ruft ja auch manchmal so das Thema Macht und Missbrauch auf die Tagesordnung. Das war damals so. Und es ist auch heute so. Wenn ich euch ein paar Namen nenne, wisst ihr, was ich meine. Alice Schwarzer, Alfons Schubeck, Uli Hoeneß sind nicht gerade für ihre Steuermoral bekannt. Und die Nutznießer der Panama und Paradise Papers, die fliehen aus der angeblichen Steuerhölle ins Steuerparadies. Banker haben sich Europa und weltweit versucht, durch Dividenden und Steuerrückerstattungsmodelle mit Cum-Cum, Cum-Ex, sich so viel Geld wie möglich aus den staatlichen Steuerschatullen zu holen und das meiste davon rechtswidrig. Und steckt nicht vielleicht in uns Menschen so ein kleiner Anti-Steuerantreiber drin, der die Steuern verteufelt und uns so antreibt mit dem Leitsatz, ich hole mir zurück, was mir zusteht und noch viel mehr? Das Thema heute meiner Predigt hat mit Steuern zu tun. Das Thema lautet, was wirklich zählt, die Frage nach Gott und der Welt. Da steht ja gar nichts von Steuern drin. Schauen wir mal genauer hin. Ich lese uns einen Text aus Matthäus 22 vor und der wird uns heute in der Predigt beschäftigen. Matthäus 22, die Verse 15 bis 22 aus der neuen Genfer Übersetzung. Daraufhin kamen die Pharisäer zusammen und berieten, wie sie Jesus zu einer Äußerung verleiten könnten, die sich gegen ihn verwenden ließe. Sie schickten ihre Schüler in Begleitung der Anhänger des Herodes zu ihm und ließen ihm folgende Frage vorlegen. Meister, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht. Wenn du lehrst, wie man nach Gottes Willen leben soll, lässt du dich allein von der Wahrheit leiten und fragst nicht, was die Leute dazu sagen. Denn du lässt dich von keinem Menschen beeinflussen, wie angesehen er auch sein mag. So sag uns nun, ist es nach deiner Meinung richtig, dem Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Es geht weiter, keine Sorge. Aber Jesus durchschaute ihre böse Absicht. Ihr Heuchler, sagte er, Warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr die Steuer bezahlt. Sie reichten ihm einen Denar. Wessen Bild und Name ist darauf? Fragte er. Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie so verblüfft, dass sie Jesus in Ruhe ließen und weggingen. Soweit der Bibeltext. Dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Vers 21 ist vielen von uns sicherlich ein Begriff, diese Aussage von Jesus. Und es klingt vielleicht auf der einen Seite erstmal klar und überzeugend, aber auf der anderen Seite unergründlich tief, geheimnisvoll und rätselhaft. Es wird heute in meiner Predigt um die Wertmaßstäbe Gottes und der Welt gehen und das, was Christus in uns und durch uns zurechtdrücken will. Wenn ich mir Jesus so anschaue, wie er mit Menschen umgegangen ist, wie er geredet hat, wie er Situationen wahrgenommen hat, dann schätze ich in diesem Bibeltext ganz besonders wieder seinen Mut. Jesus war mutig, er hat sich als der Fürsprecher für das Volk und gegen die Gewalt der Herrschenden ausgesprochen. Wenn ihr ein bisschen zurückblättert, Matthäus 21 und 22, dann finden wir die Frage nach der Steuer noch nicht, aber vor allem Kritik an den Pharisäern und Hohenpriestern. Und dann kommt dieser Text. Finden wir auch in Markus 12 und Lukas 20. Also dreimal im Neuen Testament. Es scheint sehr, sehr wichtig zu sein, dass dieser Text so prominent erscheint, die Frage nach der Steuer. Und es ist die weitere Antwort von Jesus auf die vorherigen Texte. Und erst einmal der Versuch der Gegnerschaft, Jesus politisch eins reinzuwürgen. So nach dem Motto, ihn auf den Widerstand gegen die Römer festzulegen. Was wirklich zählt, die Frage nach Gott und der Welt. Und sie wollen ihm eine Falle stellen. Sie wollen ihm eine Schlinge um den Hals legen. Sie schmeicheln ihm mit den Worten, na, du sagst doch die Wahrheit und du lehrst Gottes Willen. Du lässt dich doch von keinem beeinflussen. So sag uns nun deine Meinung. Soll man jetzt dem Kaiser Steuern zahlen oder nicht? Raffiniert, oder? Wie sie vorgehen. Und man denkt, jetzt haben sie ihn gleich. Jetzt wird er doch den entscheidenden Fehler machen. Und dann haben sie etwas gegen ihn in der Hand. Denn sagt Jesus nein, dann ist er fällig. Denn es gab schon andere Steuerverweigerer, die wurden verhaftet. 6 nach Christus, also bevor Jesus in seiner Lehrtätigkeit unterwegs war, gab es einen Mann in Galiläa, der proklamierte, Steuern zu verweigern, weil es gegen das erste Gebot verstoßen würde, kam ins Gefängnis und er wurde mit seinen Anhängern gekreuzigt. Also ein gefährliches Thema. Und war es nicht die Aufgabe von Jesus, auch auf das erste Gebot zu achten? Du sollst dir kein Bildnis machen? Musste nicht der Messias sein Volk vielleicht auch von der Römerherrschaft befreien? Waren doch alles berechtigte Fragen. Und die Frage der Gegner von Jesus, hat ein großes Verführungspotenzial. Denn für manche Juden war das ein wichtiges Thema. Sie weigerten sich, ein Kaiserbild nur anzusehen. No go. Ging nicht. Und dann gab es die religiösen Eiferer wie die Zeloten, die riefen dazu auf, jegliche Steuerzahlung an Rom zu verweigern. Also das war Thema. Und Jesus sagt jetzt seinen Jüngern nicht, flieht ins Steuerparadies oder tretet in den Steuerstreik. Nein, Jesus geht ganz pragmatisch mit diesem Thema um. Als seine Gegner ihn nach seiner Meinung fragen, da konnte er weder Ja noch Nein antworten. Denn er hätte sich entweder gegen Gott gestellt oder gegen den Kaiser. Und stattdessen ließ er sich einen Denar oder eine Silbermünze oder Steuermünze geben und fragte, wessen Bild und Aufschrift darauf sei. Das Bild des römischen Kaisers. Im jüdischen Tempel? Gewagt. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Alte Geschichte, alte Münzen. Was ist jetzt mit dem Euro? Was hat das uns heute zu sagen? Wir haben doch keinen Kaiser mehr. Gebt dem Friedrich und dem Lars, was dem Merz und dem Klingbeil ist. Ja, wie stehen wir denn zu unseren steuerrechtlichen Verantwortungen? Welchen Bezug sehen wir darin, Steuern zu zahlen? Ehrlich zu sein bei der Steuererklärung. Uns diesem Allgemeinprinzip nicht zu entziehen. Für Jesus gehört es dazu, Steuern zu zahlen. Ganz klar für ihn. Matthäus 17, 27. Da ging es ihm darum, dass wir kein Ärgernis geben in Bezug auf das Thema Steuer. Kein Anstoß erregen. Keine Front aufmachen, wo es sich nicht lohnt. Aber muss man sich jetzt alles gefallen lassen? Nein. Jeder kann natürlich Einspruch gegen seinen Steuerbescheid einlegen, wenn man die Dinge anders sieht oder versteht. Haben wir auch schon mal gemacht. Aber die entscheidende Frage ist doch, wie verbissen fängt man dann an zu kämpfen? Vielleicht merkt ihr, in welchen Bewegungen wir da sind als Christen. Ist man auf der einen Seite selbstbewusst und mutig genug, für eigene Rechte zu kämpfen und auf der anderen Seite auch gelassen genug, sich nicht darin aufzuzehren oder zu verrennen? In diesem Zwiespalt oder vielleicht sogar in dieser Zwischenzeit stecken wir heute. Da gibt es das weltliche Reich und das göttliche Reich. Und gehören sie zusammen? Als Christen leben wir in dieser Welt, sind aber nicht von dieser Welt, haben wir doch gerade gesungen. Und die Christen in der ersten Gemeinde, die lebten zumeist unter römischer Herrschaft. Da war es wichtig zu betonen, dass nicht der Kaiser der Gott der Christen ist, aber dass man dennoch Steuern zahlen sollte. Paulus spricht sich dafür aus, Römer 13. Er sagt sich nicht gegen die Anordnung der Herrschenden aufzulehnen. Die Obrigkeit handelt schließlich im Dienste Gottes, ist er überzeugt. Und die Steuereinnahmen dienen dem Gemeinwohl. Und so fordert er in Römer 13, Vers 7 auf, gebt nun jedem, was ihr schuldig seid. Steuer, dem die Steuer gebührt, Zoll, dem der Zoll gebührt, Furcht, dem die Furcht gebührt, Ehre, dem die Ehre gebührt. Und dennoch steht Gott über allem. Über alle Obrigkeit, über dem Kaiser. Was zählt denn wirklich in dieser Welt? Wem gehört denn was? Und was will Jesus vielleicht in mir und uns zurechtrücken? Wir Christen leben in einer staatlichen Welt mit Ordnungen, steuerrechtlichen Ordnungen. Aber wir sind vor allem auch Bürger eines himmlischen Reichs. Himmelsbürger, Gotteskinder. Herausgerufene. Wir sind die Ekklesia, das ist die herausgerufene, die gerufene Gemeinde, die versammelte Gemeinde, Ekklesia, Kirche. Und der gilt, gebt Gott, was Gottes ist, also was Gott gehört. Was gehört denn Gott? Alles. Alles gehört Gott. Die Aussage von Jesus kann uns wachrütteln, vielleicht auch manches zurechtdrücken, was uns im Leben beschäftigt. Denken wir an Familie, an Arbeit, an Geld, an unseren Körper. Das alles gehört Gott. Alles gehört Gott. Und er leiht es mir. Er stellt es mir zur Verfügung. Und er wartet von mir, dass ich mit Verantwortung damit umgehe. Mit Familie, mit Arbeit, mit Geld, mit meinem Körper. Dass ich all das hege und pflege und es ihm wieder zurückgebe. Was ist, wenn ich an die eigene Familie denke? Wie schwer fällt es manchen, die eigenen Kinder loszulassen, sie ihren eigenen Weg gehen zu lassen? Also mir geht es zumindest so, mir bewusst zu machen, sie gehören Gott, lass sie los. Als unser Sohn umgezogen ist, unser leiblicher Sohn, da habe ich ihn voll beladen mit Ratschlägen, wie man die Waschmaschine bedient, die Programme, wie man das Wasser wechselt in einer Waschmaschine, dass man daran denken sollte. Oh, das weiß vielleicht nicht jeder. Okay, wichtiges Thema. Wie man die Steuererklärung macht, habe ich ihm erklärt. Alles so kurz vorm Umzug. War nicht gut. Zeitweise habe ich ihn überladen, bevormundet. Und er darf die eigene Erfahrung machen. Er hat seine eigene Steuererklärung jetzt gemacht. Ganz ohne mich. Und das ist doch das Beste und Schönste. Das habe ich gelernt, wenn er von sich kommt und auch mal fragt, Papa, wie ist das denn mit? Wie mache ich das denn? Wir haben doch mal zusammen Reifen gewechselt. Wie ging das denn da nochmal? Das heißt natürlich nicht, dass man sich nicht mehr um die eigenen Kinder kümmert, aber sich nicht darin verrennt, verbeißt, sie freigibt, auch die Enkel. Sie wollen begleitet, umsorgt, umbetet, aber nicht erdrückt werden. Alles gehört Gott. Wie ist das mit dem Job, mit dem Beruf? Was zählt wirklich an der Arbeitsstelle? Und vielleicht verbringst du, vermutlich, mehr Zeit in der Woche mit deinen Arbeitskolleginnen und Arbeitskollegen, wenn du nicht im Homeoffice bist, als vielleicht mit deinem Partner in der Woche. Viel Zeit mit den Menschen. Man ist eng zusammen und sie spüren, was einem wirklich wichtig ist. Spielt Gott dort eine Rolle für mich? Meine Ehrlichkeit, meine Hilfsbereitschaft, mein Vorbild? Ja, Gott will dabei sein. Gott gehört auf deine Arbeitsstelle. Aber nicht, indem du alle missionierst, sondern durch deine Nächstenliebe und Liebe zu Gott erkannt wirst. Alles gehört Gott. Und ich schließe die Frage an, gebe ich auch etwas zurück von dem, was Gott mir finanziell zur Verfügung stellt? Eine meiner ersten Erfahrungen auch überraschendsten Erfahrungen mit Christen war, dass sie auch über Geld und Finanzen gesprochen haben und davon erzählt haben, dass sie etwas für Kirche und Gemeinde und für Hilfswerke spenden. Da war ich so überrascht. Damit hatte ich nicht gerechnet. Es hat mich beeindruckt, beeinflusst, hat mich fasziniert, wie selbstverständlich mir Christen das erzählt haben. Sie haben ihre Finanzen mit Gott in Verbindung gebracht. Und so haben wir versucht, unseren Kindern früh zu vermitteln, dass sie auch einen Teil ihres Taschengeldes spenden können, nicht müssen. Wir haben zu Hause eine Spardose aufgestellt für Missionare, da konnten sie was einwerfen. Es war nicht viel, aber wir haben uns gefreut, das Geld dann auch zu überweisen und es aufzustocken. Zum Leben als Christ gehört also auch der Umgang mit Geld. Behältst du dein Geld für dich? Alleine oder teilst du es mit anderen? Gemeinde funktioniert ja nur so, dass wir miteinander teilen. Das Teilen der Gaben, aber auch das Teilen der Finanzen. Und ja, da gibt es Finanzkräftige, die mehr geben können als Schüler und Studenten. Und davon kann eine Gemeinde, die mehr Mitglieder in gut bezahlter Arbeit hat, profitieren. Und davon können auch andere profitieren, Missionswerke, Missionare. Jeder gibt das, was er oder sie kann. Im Gespräch mit Gott, im Gespräch mit dem Partner, in Absprache mit der Familie. Es heißt ja nicht bei der Kollekte bei uns, gebt dem Rainer, was des Rainers ist. Kleiner Scherz, Rainer, unser Kassierer. Sondern gebt Gott, was Gott gehört. In der Kirchengeschichte gab es immer mal wieder den Versuch, diese beiden Reiche zu trennen, das Reich Gottes und das Reich dieser Welt. Und das führte dann auf der einen Seite dazu, dass man in weltlichen Dingen Gott ganz raushielt, nach dem Motto, hier hat er nichts zu sagen. Und im religiösen Bereich hielt man die Welt komplett raus. So sehe ich Jesus nicht. So verstehe ich Jesus nicht. So entdecke ich Jesus im Neuen Testament nicht. Ich sehe ihn im Zusammenhalten dieser beiden Positionen. Beides gehört dazu. Und ich schätze an unserer Gemeinde sehr, dass wir schon vieles von dem umsetzen, was Jesus lehrt. Unsere Welt, da engagieren sich Christen. Demokratische Parteien, Vereine, Institutionen, in Schulen. All das bietet uns Christen zahlreiche Möglichkeiten, uns zu engagieren und positiv mitzugestalten. Das machen schon viele. Und zum anderen nehmen wir aber auch die Anliegen dieser Welt mit hinein in unsere Gemeinde. Wir beten für Politiker, für umweltbewusstes Handeln, für mehr Gerechtigkeit in unserer Welt, für Nächstenliebe, für Respekt im Umgang mit Schwachen und Benachteiligten. Beides gehört zusammen. Gebt Gott, was Gottes ist, nämlich alles. Und wer Gott alles gibt, der ist innerlich dann frei, dem Kaiser und unserer Regierung das Gebührende zu geben. Ich finde es so klasse, wie Jesus da reagiert in diesem Text. Wie er mutig, aber auch diplomatisch Bezug auf diese schwere Frage nimmt, wie denn mit der Steuer umzugehen sei. Denn den Juden war diese silberne Steuermünze, die ihr vorhin gesehen habt, so oder ähnlich, ein Greuel, ein Verstoß gegen das erste Gebot, das Abbild des Kaisers, der sich ja auch als Gott verehren ließ. Und einer der ersten Märtyrer, habe ich gelesen, Justin, sagte mal dem Kaiser: Die Steuern und Abgaben, die ihr verordnet, beeilen wir uns als Christen, allenthalben vor anderen zu zahlen, nach des Meisters Gebot, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Wow, also sich zu beeilen, wow, guck an. Und er sagte weiter, und darum beten wir Gott allein an. Wow, das war mutig in der damaligen Zeit. Was für ein Bekenntnis. Und euch aber dienen wir in den anderen Dingen mit Freudigkeit. Es gehörte alles zusammen, aber in der richtigen Reihenfolge. Ich bin fasziniert von Jesus, wie er das lehrt und wie er das gelebt hat. Er ist der Anfänger und Vollender des Glaubens. Und für mich hat er das vorgelebt. Gebt Gott, was Gottes ist. Jesus hat alles dem himmlischen Vater untergeordnet. Sein Weg, sein Leidensweg, sein Sterben, sein Leiden. Alles durchzogen von der Suche nach dem Willen des himmlischen Vaters. So ist Jesus. Nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Wenn das unsere Wertmaßstäbe sind im Alltag, dann kann Jesus in mir, in dir und in uns vielleicht das eine oder andere noch mehr zurechtrücken. Und vielleicht dient dieser Gottesdienst dazu, noch diese Predigt, nochmal ein Stück klarzustellen, um was es wirklich geht in diesem Leben, in dieser Welt. Ist Christus die Mitte deines Lebens? Ordnest du dich Christus unter mit all den Lebensbereichen? Oder trennst du das eine oder andere davon? Ist Christus die Mitte deines Lebens? Und er nimmt dir nichts weg, er gibt dir. Wenn du festhältst, dann kann dir Jesus nicht die Hände füllen. Aber wenn du deine Hände öffnest, hier bin ich vor dir, füll du meine Hände, dann gibt dir Jesus, dann beschenkt dich Jesus mit ganz, ganz viel Wertvollem, noch viel wertvoller als Geld. Gibt es etwas in deinem Leben, das du ausräumen willst, das aufgeräumt gehört oder bereinigt gehört? Dann schieb das nicht auf die lange Bank. Man sagt manchmal, das ist das Lieblingsmöbelstück des Teufels. Dann pack es an, dann geh es an. Heute Nachmittag, heute Abend, morgen früh, egal. Und lass dich stärken für diesen Weg in dieser Woche, für das Leben in dieser Welt. Dort, wo Gott dich hineinsetzt in deinen Alltag mit den Menschen, die Gott dir anvertraut. Wir lieben es, in Modau zu leben, zu wohnen, weil wir so viele Menschen mittlerweile kennen, die uns so ans Herz gewachsen sind. Und wir wissen, Gott hat was vor. Gott möchte, dass wir weiter Beziehungen zu diesen Menschen aufrechterhalten und weiterbauen. Die Menschen sind mir so wichtig, ans Herz gewachsen. Und ich merke, gestern Nachmittag ein Gespräch gehabt mit jemandem am Glascontainer und merke, das ist so wichtig und so wertvoll. Und das sind Momente, die schenkt Gott dir vielleicht in deiner besonderen Situation. Da kommt kein anderer oder keine andere in solch einer Situation hinein. Gott will dich gebrauchen, durch seinen Geist befähigen. Ich bete mit uns. Herr, wir sind vor dir wie ein aufgeschlagenes Buch. Du blätterst darin und du siehst, wie unser Leben aussieht. Und wir wollen dich bitten, Herr, schreib du deine Zeilen weiter hinein. Präge du unser Leben. Und lass uns auch so wirken, dass andere in dieses Buch hineinschauen können und dich darin entdecken. Gestalte unser Leben unter deiner Herrschaft, mit deiner Liebe, mit deiner Vergebung, mit deiner Gnade, aber auch mit deiner Kraft und mit deinem Mut. Und setz uns zum Segen für die Menschen um uns herum. Amen. Zu Beginn habe ich euch von meiner Büchersucht erzählt. Im Umgang mit dieser Sucht will ich euch heute ein Buch verschenken, das ich vor kurzem gekauft habe. Es liegt hier vorne. Hat mit dem Thema ein bisschen zu tun. Da ich dieses Buch jetzt aber digital besitze, habe ich mehr Platz jetzt im Bücherregal. Aber ich verschenke es. Ihr könnt es gerne nehmen, wer möchte. Es hat was mit dem, ist so ein Ratgeber zum Thema Finanzen von einem Christen geschrieben, zum Thema Tipps zu Steuern, Krediten, Zinsen, Anlagen. Ich teile nicht alle Ansichten des Autors, aber das Buch ist okay. Wer solch ein Grundlagenbuch haben möchte, es liegt vorne hier in der ersten Reihe, vielleicht auch für junge Leute, interessant mal so ein Grundlagenbuch mal sich anzuschauen. Sprecht mich an oder nehmt das einfach mit. Wenn die Band jetzt hier nach vorne kommt, werden der Carsten Pilz, er ist Kinderschutzbeauftragter unserer Gemeinde, die Theresa Popp, sie ist Vertrauensperson unserer Gemeinde und ich als Vertreter der Gemeindeleitung nach oben in den Kindergottesdienst und zum Gemeindeunterricht gehen. Wir werden dort das Thema Kinderschutzkonzept ein bisschen vorstellen, um in die